Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Goos. Der Landkreis Göttingen informiert im Rahmen einer Veranstaltungsreihe der Familienzentren regelmäßig über die Gefahren der Mediennutzung von Kindern. Der sogenannte Medientalk richtet sich mit unterschiedlichen Schwerpunkten an die Eltern in der Region. Sie hören jetzt die aktuelle Ausgabe. Stadtradio-Chefredakteurin Jennifer Bullert spricht mit Vera Schreiber von der Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche, Eltern der AWO Göttingen und dem Hildesheimer Elternmedientrainer Stefan Hollemann. Der Titel des Talks lautet Kampf um Bildschirmzeiten, wie Eltern und Kinder die Nerven behalten.
Schlafenszeit und die Eltern kommen ins Kinderzimmer, sagen dem Kind, ach ja, morgen ist ja wieder Schule, jetzt solltest du mal langsam ins Bett gehen. Aber das Kind ist noch damit beschäftigt, gerade am Videospiel zu sitzen, vielleicht noch das nächste Level schaffen zu wollen, auf dem Smartphone noch mit den Freunden zu kommunizieren oder vielleicht auf dem Tablet eine Serie zu gucken. Und die Diskussion, die gehen los. Und natürlich, viele Leute werden das wahrscheinlich auch kennen, ihr da draußen möglicherweise auch. Es wird schnell Zeter und Mordio geschrien und schnell eskaliert das Ganze. Und am Ende gehen die Eltern raus aus dem Zimmer, haben dann Smartphone, Tablet oder die Konsole konfisziert. Und ja, so sieht er häufig aus, dieser Kampf um Bildschirmzeiten. Und wir wollen heute bei unserem heutigen Medientalk natürlich darüber sprechen, wie denn Eltern und Kinder da die Nerven behalten können. Und dazu erstmal hallo und herzlich willkommen hier zu unserer 6. Ausgabe vom Medientalk vom Landkreis Göttingen. Mein Name ist Jennifer Bullert und wir haben heute wieder zwei Experten mit dabei. Das ist zum einen Vera Schreiber. Sie ist Pädagogin und arbeitet bei der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern der AWO in Göttingen. Und einmal haben wir Stefan Hollemann, Elternmedientrainer aus Hildesheim. Hallo erstmal.
Moin zusammen.
Und ja, schön, dass ihr uns heute Rede und Antwort steht. Und bevor ihr euch gleich noch mal ein bisschen näher vorstellen könnt, wollte ich noch mal ganz kurz die Info loswerden. Der Medientalk, der läuft ja jetzt schon seit Oktober, etwa einmal im Monat. Organisiert wird das Ganze von den Familienzentren, dem Kreismedienzentrum. Prävention als Chance ist auch mit dabei, genauso wie der Fachdienst Jugend und das Projekt Kita-Einstieg, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und ihr da draußen habt natürlich auch wieder Gelegenheit, heute bei uns Fragen loszuwerden, rund um das Thema Kampf um Bildschirmzeiten. Also wenn euch da was unter den Fingernägeln juckt, dann schreibt es bei uns hier in die YouTube-Kommentare und wir werden die Fragen dann aufgreifen und unsere beiden Experten werden ihr Möglichstes tun, um diese Fragen dann auch zu beantworten. Bevor wir jetzt aber gleich starten, erst nochmal so einen kleinen Überblick über das, was wir uns für heute vorgenommen haben. Wir wollen nämlich darüber reden, was denn überhaupt Sinn und Zweck von Bildschirmzeiten sind. Also da gibt es ja so typische Konfliktsituationen wie eben die, die ich am Anfang schon mal kurz angerissen habe. Und wir wollen heute uns so ein bisschen damit beschäftigen, wie lassen sich diese Konfliktsituationen denn lösen? Außerdem wollen wir natürlich auch so ein bisschen beleuchten, wie da vielleicht auch Vereinbarungen zwischen Eltern und ihren Kindern aussehen könnten. Konsequenzen, falls diese Vereinbarungen nicht eingehalten werden. Das soll ja auch vorkommen, munkelt man. Und wir wollen auch nochmal drauf schauen, was denn vielleicht so, ob es da so einen Unterschied gibt. Quantität und Qualität von Medienzeiten. Also wozu diese Bildschirmzeiten überhaupt genutzt werden. Und ein großer Punkt, der beschäftigt sich dann auch nochmal damit, mit der Kommunikation zwischen Eltern und Kindern, wie das also im Prinzip miteinander vermittelt wird, ja, sozusagen austariert wird. Und da spielt auch das Thema Medienkompetenz mit rein. Ihr merkt wahrscheinlich schon, wir haben uns heute sehr viel vorgenommen. Und bevor wir damit starten, wie gesagt, ganz kurz einmal, dass sich unsere Experten nochmal vorstellen. Vera, wenn du mal den Anfang machen könntest.
Ja, ich arbeite hier in der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern. Hinter diesem langen Namen verbirgt sich die Erziehungsberatungsstelle, die für den einen Teil des Landkreises zuständig ist. Zu uns kommen so circa 420 bis 50 Familien im Jahr und viele davon sprechen mit uns auch über das Thema Medien. Ich bin vom Grundberuf Familientherapeutin und arbeite hier schon seit einiger Zeit und ja, ich glaube, das reicht erstmal.
Stefan, wenn du noch mal auch ein bisschen was über dich erzählen könntest.
Ja, mein Name ist Stefan Hollemann. Ich bin Elternmedientrainer. Seit 2007 habe mich da sozusagen selbstständig gemacht und mich so ein bisschen in die digitale Welt halt hineinversetzen lassen. Und das mache ich so mit einem Viertel meiner Arbeitskraft freiberuflich. Und hauptberuflich bin ich beim Netzwerk Frühe Hilfen in einer Kommune angestellt. Und selber habe ich 5 Kinder, die mittlerweile alle schon erwachsen sind. Aber auch mit denen habe ich eine ganze Menge an Medienerfahrungen auch durchgemacht und kann vielleicht auch die eine oder andere Anekdote auch dann heute Abend dann zum Besten geben.
Auf die bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und da können wir im Prinzip direkt einsteigen, weil ihr beide könnt das wahrscheinlich am besten beantworten. Warum denn überhaupt Bildschirmzeiten festlegen? Also muss das denn sein?
Da würde ich vielleicht mal den Einstieg machen. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Und zwar habe ich hier schon mal so mehrere Bildschirme mitgebracht, die dann auch so im Laufe der Jahre immer etwas größer werden. Und wie man schon sieht, es gibt mehrere Geräte. Die Kinder sind mit allem Möglichen ausgestattet. Jetzt wollten sie eigentlich noch einen 8-Bildschirm durchs Bild tragen, aber das, Also man muss sozusagen auch dann gucken, die Auswahl ist groß an Bildschirmen. Es stehen mehrere Geräte zur Verfügung und das heißt natürlich nicht, wenn ich bei dem einen eine halbe Stunde darf, dann kommt das nächste Gerät dran. Deswegen ist es aber auch sinnvoll, entsprechend auch das ein Stück weit zu reglementieren, weil gerade so bei kleineren Kindern und jungen Kindern ist es einfach wichtig, dass sie viele analoge Erfahrungen auch noch machen und sich mehr mit Dingen beschäftigen, wie auf den Baum klettern, hinfallen, wieder aufstehen, nochmal versuchen, so gewisse Körperlernzeiten einfach mehr zu erfahren, als dann sozusagen Zeiten am Bildschirm zu verbringen.
Das heißt, für die Motorik wäre es dann sozusagen auf jeden Fall sinnvoll, nicht nur am Bildschirm zu sitzen.
Genau, also gerade wenn ich so eingeladen bin bei Kitas und so, dann sage ich denen eigentlich so ganz klar, eigentlich brauchen Kinder nicht unbedingt Medien, das hilft nicht unbedingt bei der körperlichen oder geistigen Entwicklung, aber klar, es ist halt schön und nett und andere Kinder machen es halt auch, man möchte auch da sich austauschen, auch den sozialen Anschluss irgendwie dann auch nicht verlieren und sich auch über diese Mediengeschichten auch unterhalten, aber letztendlich können sie mit ihren Medienhelden keine Erfahrung halt machen, weil das einfach nicht funktioniert und sie einfach diese kognitiven Fähigkeiten einfach noch nicht dazu haben, das sozusagen auch wirklich zu bearbeiten. Also man muss natürlich auch bei diesen Bildschirmzeiten immer auch das Alter des Kindes und auch die Entwicklung sozusagen mit berücksichtigen und muss auch immer wieder individuelle Vereinbarungen auch mit den Kindern auch dann entsprechend treffen.
Es wird ja auch immer über Auswirkungen auf die Gesundheit gesprochen. Was könnt ihr denn dazu vielleicht auch sagen?
Also ich denke, es gibt ganz unterschiedliche Auswirkungen auf die Gesundheit. So ganz klassische Dinge, die von den Medizinern ja immer wieder angeführt werden, jetzt auch gerade im Rahmen der Pandemie, ist das Thema Gewicht. Gerade sozusagen in den letzten Monaten sind immer mehr Zahlen über Übergewicht gekommen. Aus meiner Erfahrung kann ich eher sagen, dass das Thema Lernen natürlich auch eine Bedeutung hat in Bezug auf die seelische Gesundheit. Und Stefan, was du angesprochen hast, es geht ja viel auch um die Frage, wie viel bin ich noch im analogen Leben? Ja, da fehlen dann manchmal wichtige Entwicklungsanregungen, die dann nicht da sind, wenn man das zu sehr mit Bildschirmzeiten fehlt, bis hin zu sehr hohem Schlafdefizit, was wir häufiger von Jugendlichen hören, die berichten, dass sie nachts um 4 noch nicht eingeschlafen sind oder dann jemand, der schon wieder wach geworden ist, sich bei ihnen meldet und dann das Thema Schlaf auch eine erhebliche Einbuße bekommt.
Also wo dann sozusagen auch nachts dann, wenn jemand aufwacht, dann einfach nochmal aufs Smartphone guckt und dann einfach nicht mal schlafen kann. Das heißt ja immer, das Licht, das sorgt dann auch nochmal dafür, dass man dann weniger gut schlafen kann. Deswegen sollte man eigentlich so eine halbe Stunde, bevor man ins Bett geht, wirklich gar nicht mehr in Bildschirme reinschauen.
Mhm. Genau.
Ja, und
Stefan? Da könnte man natürlich entgegenwirken, auch so für die eigene Praxis, dass man einfach auch so einen Gelbfilter einfach reinmacht in das Handy. Das ist so eine technische Einstellung, dass im Prinzip das nicht so schädlich für die Augen ist. Das habe ich zum Beispiel grundsätzlich auch eingestellt, dass man einfach da das ein Stück weit entgegenwirkt, was natürlich nicht heißt, dass man irgendwie noch abends dann irgendwie lange frustern, ne?
Bildschirmzeit. Also keine Ausrede sozusagen.
Nein, keine Ausrede, aber so eine technische Unterstützung einfach für die eigene Gesundheit.
Aber wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Die Corona-Pandemie, die hat natürlich dafür auch gesorgt, dass die Bildschirmzeiten wirklich so ein bisschen ja, zugenommen haben, notwendigerweise. Allein schon, wenn man denkt, Homeschooling, da hat halt viel auch am Bildschirm stattgefunden. Und inwiefern konntet ihr denn da auch nochmal vielleicht negative Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche feststellen?
Also es gibt ja die Jim-Studien oder auch die Kim-Studien und die werden vom Medienpädagogischen Forschungsverband Südwest durchgeführt, die einfach so die Kinder und Jugendlichen einfach auch befragen, wie einfach ihr Nutzungsverhalten ist. Und auch die Haupterzieher werden auch dazu gefragt. Und es gab jetzt so eine Sonderstudie zum Thema Corona und man hat da ganz deutlich festgestellt, dass es sich einfach klar stark erhöht hat. Aber es ist natürlich mal eine Frage, wofür hat auch das Ganze sich erhöht? Ich meine, die Kinder konnten sich nicht im echten Leben treffen, also haben sie sich auch mehr ins Virtuelle verlagert. Und da muss man auch wieder, abhängig auch vom Alter des Kindes, auch mal auch schauen, was passiert eigentlich dort? Ist es denn der Austausch mit meinen Freunden, dass ich einfach so ein Spiel spiele oder mich einfach unterhalte, weil ich es einfach sonst im analogen Leben halt nicht konnte? Und man hat ja auch gemerkt, dass gerade so diese Vereinsamung ja auch nicht den Kindern und Jugendlichen einfach gut getan hat, dass auch der Austausch, der soziale Austausch halt auch wichtig ist. Und der passiert halt auch oft auch über den digitalen Weg. Wenn ich dann meinen Kindern gesagt habe, geht doch mal raus, trefft doch mal eure Freunde, dann haben die gesagt, ja wieso, ich bin doch gerade mit denen hier unterwegs, wir spielen doch gerade was zusammen, wir unterhalten uns doch über Teamspeak, über Discord und wie diese ganzen Plattformen alle heißen. Also da ist ja auch schon ein sozialer Austausch da, das muss man auch so ein bisschen differenziert betrachten und die Pandemie war halt auch natürlich doch eine besondere Ausnahmesituation des Ganzen.
Also da kann man dann als Elternteil auch durchaus mal ein bisschen toleranter sein.
Ja, ich glaube, das musste man auch und dann wollte man nicht vielleicht diese Baustelle auch noch haben, aber ich merke auch jetzt im Gespräch mit anderen Eltern, wie schwer es ist, das auch wieder zurückzudrehen. Dieses Rad wieder zurückzudrehen, sagen so, jetzt müssen wir es auch wieder ein bisschen beschränken und geht mal wieder ein bisschen mehr raus und macht andere wirkliche Erfahrungen halt.
Also so aus der Erfahrung der Eltern, die zu uns kommen, würde ich sagen, da hat sich ganz viel gemischt während der Pandemie. Das sind nicht reine Medienthemen nur gewesen, das waren natürlich auch die Themen der Isolation, die damit reingekommen sind, die Themen der Eltern, die im Homeschooling gesessen haben, die nicht im Homeschooling und im die zu Hause arbeiten mussten. Von daher glaube ich, ist das so ein ganz großes Bündel, was sich da zusammengepackt hat.
Und natürlich sind trotz allem auch wieder so typische Konfliktsituationen entstanden. Ich habe ja vorhin am Anfang schon mal so eine so ein bisschen als Szenario angerissen. Vera, was kannst du denn da vielleicht noch so erzählen? Wie sehen denn so typische Konfliktsituationen denn aus? Also was erzählen dir denn sozusagen deine Klienten dann auch?
Also wenn zu uns Klienten kommen, ist meistens schon einiges passiert. Die Eltern haben schon eine Menge probiert, die haben schon versucht, in irgendeiner Form Bildschirmzeiten festzulegen. Manchmal haben wir das Gefühl, so die Kinder werden eigentlich so erlebt, die sind nur noch dieses Handy oder dieses Gerät. So dahinter ist eigentlich gar kein Kind mehr ersichtlich. Und die Eltern erleben sich häufig sehr, sehr hilflos. Wir haben häufig Schilderungen von so verschiedenen Konflikteskalationen. So die eine Sorte kann man vielleicht so beschreiben. Also wenn du das, dann ich das. Also wo es so hoch geht. Oder so eine symmetrische, wo sich das aufbaut. Oder so das Klassische, dass Eltern sagen, okay. Ich gebe nach, ja, wenn dann das passiert, dann passiert es wieder nicht. Und dann kommt der große Wurf, dann kommt das Handy eine Woche weg oder der PC kommt weg. Und eine wirkliche Lösung ist es dann immer noch nicht. Dann kommen die Eltern in der Regel, wenn alles gut läuft, zu uns und versuchen, dass sie eine langfristige Perspektive finden.
Und du hast jetzt schon ein bisschen angesprochen, so diese klassischen Fallen, wie lassen sich die denn vielleicht auch ein bisschen umschiffen?
Also ich glaube, so der Anfang, der bei uns in der Beratung ganz häufig passiert, ist, dass wir mit den Eltern nochmal hingucken, also Was ist denn Ihr Kind sonst noch außer Bildschirm? Also bevor dieses Problem so riesig war und die ganze Familie wie eine graue Wolke überdeckt hat, was hat denn Ihr Kind eigentlich so für gute Eigenschaften und Fähigkeiten? Ja, und dann kommen so Dinge wie, oh, der ist total gerne mit unserem Hund zusammen oder der kann unheimlich toll Basketball spielen und das macht er übrigens auch. Ja, oder der ist in dem und dem Bereich total hilfsbereit. Also das ist erstmal wichtig, von diesem Alles oder Nichts wieder wegzukommen und die andere Perspektive auf das Kind, zu finden. Und ja, dann sozusagen geht es schon darum, nochmal zu gucken, was können so Vereinbarungen sein, die man trifft. Also Stefan, du hast das ja eben schon mal super gemacht, was es alles für Medien gibt. Und ich finde, das große Problem bei Medienzeiten ist, was zählt man denn alles da rein? Also zählt man da rein, wenn ich telefoniere, wenn ich Musik höre, wenn ich mal was für die Schule nachschaue? Wenn ich das ist ja jetzt gar kein Spielen, wenn ich dann mal bei WhatsApp was Wichtiges abklären muss, dann habe ich mit Papa gesprochen. Ja, das ist, glaube ich, nachdem wie jetzt Medien zur Verfügung stehen, sind Medienzeiten, ist mein Eindruck, sowas wie, also wenn man sozusagen von der Zeit, wie lange darfst du da drin sein, häufig was, wo Eltern schon gescheitert sind. Ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, Stefan. Also wir gucken hier eher, wann sind medienfreie Zeiten und wann sollten medienfreie Zeiten für Familien geschaffen sein, dass man sich als Familie begegnen kann. Ja. Gilt auch für Eltern.
Ja, genau. Und man ist ja selbst auch als Elternteil auch ein Stück weit Vorbild. Und wenn ich am Essenstisch am Handy bin, so ungefähr, muss ich mich nicht wundern, weil kann es meinen Kindern nicht verbieten, wenn die dann auch dann am Essenstisch das Handy halt rauszücken. Also da muss man sich für sich auch als Familie so gewisse Regeln halt auch festlegen. Das kann man jetzt auch nicht irgendwie vorschreiben, aber bei uns war einfach dann schon so Tenor, das ist einfach halt am Essenstisch, da hat das Handy einfach auch aus zu sein, da ne, ist einfach handyfreie Zone. Hat auch nicht immer funktioniert, dann hat doch mal irgendwo ein Handy gepiept oder gebingt oder hat man doch mal drauf geschaut. Und was du auch sagst, so von wegen, was rechne ich sozusagen bei den Medienzeiten einfach an? Wenn du sagst, Musik hören, würde ich schon anrechnen, dann muss man auch in Frage stellen, wenn ich einfach dann das Radio höre, Musik. Das ist ja dann auch dann sozusagen nur ein anderes Gerät, aber ich höre auch damit sozusagen Musik. Und die Frage ist ja auch immer wieder, inwieweit ist sowas auch störend sozusagen auch im Familienalltag oder wie sehr beeinflusst es auch das Kind? Ich sage den Eltern immer so, wenn das Kind noch irgendwie mit dem Hund rausgeht, zum Sportverein geht oder den Müll rausbringt und auch alle Schule und sowas, alles läuft, dann kann man vielleicht auch mal großzügiger darüber hinwegsehen, als wenn halt dann das Medienthema einfach Überhand nimmt und einfach nur noch sozusagen präsent ist. Und wenn sozusagen nur noch darauf gewartet wird, dass jetzt Medienzeit irgendwie ist und man an nichts anderes mehr denken kann als nur an Medien, dann ist so der Punkt, wo man sagt, okay, da würde ich auf Elternamt sagen, ja, dann vielleicht machen Sie mal einen Termin bei der Vera, bei der Erziehungsberatungsstelle oder hier bei uns in Hildesheim. Also da wird es dann vielleicht schon problematisch, aber solange viele andere Sachen noch laufen, kann man da vielleicht auch ein bisschen lockerer drüber hinwegsehen als sonst.
Ihr sagt ja jetzt auch schon so ein bisschen Regeln festlegen auf jeden Fall. Wie können die denn aussehen, um so eine Eskalationsspirale zu vermeiden, dass am Ende vielleicht die Fronten so verhärtet sind, dass Eltern und Kind eigentlich nur noch einen großen Bogen umeinander machen oder wenn dann nur noch so ein bisschen, übereinander schimpfen oder vielleicht gar nicht mehr so wirklich miteinander reden?
Also ich finde, das muss man auch so ein bisschen vom Alter des Kindes auch abhängig machen. Ich sage mal so, in den jüngeren Jahren, da muss ich einfach noch mehr begrenzen. Dann irgendwann komme ich so, wenn es in der Pubertät ist, dann, oder mittendrin, bin ich so am Begleiten. Und irgendwann so mit 16, 17, 18, da muss ich auch dann loslassen. Da kann ich einen 17-Jährigen, kann ich nicht irgendwie dann noch sozusagen feste Medienzeiten irgendwie so vorgeben, der muss einfach dann auch für sich selbst aber die Erfahrung sammeln, was einfach für ihn auch gut ist und auch schlecht ist ungefähr. Und ja.
Also da Eigenverantwortung im Prinzip.
Ja, da muss es ja hingehen. Ich meine, wir wollen unsere Kinder ja zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten auch erziehen. Und da brauchen sie natürlich auch so ihre Erfahrung. Und wenn sie dann mal eine Nacht durchgezockt haben und am nächsten Tag eine Arbeit schreiben, ja, dann kann man davon ausgehen, dass sie vielleicht nicht so gut ausfällt, als wenn ich vielleicht ausgeschlafen wäre halt. Ne? Das sind, ja, mal so Erfahrungen, wo man auch dann vielleicht, ja, zusehen muss und vielleicht auch Kinder kontrolliert dann mal auf die Nase fallen lassen darf, aber man ist halt dann auch da und hebt ihn wieder zurecht und man spricht dann über diese Situation oder vielleicht merken sie es auch von selbst und es erübrigt sich halt. Ne? Aber ja, das ist halt sehr unterschiedlich von Kind zu Kind und auch von Alter entsprechend abhängig, was ich da auch für Bildschirmzeiten oder auch was ich auch an Regeln sozusagen auch ja, mit den Kindern aushandeln würde.
Vera, kannst du denn so aus deiner Erfahrung sagen von der Beratungsstelle, was so die häufigste Frage ist eigentlich, mit der Eltern dann wirklich zu dir kommen und da wirklich um Hilfe suchen?
Also häufig sozusagen ist es, dass Eltern zu diesen radikalen Lösungen gegriffen haben und dann merken, das ist aber keine langfristige Lösung. Aber in der Regel, es kommen auch Themen wie mein Kind ist gemobbt worden oder hat Kontakt mit Pornografie oder mit solchen Dingen. Also das sind ja alles Erfahrungen, die Kinder dann im Medienkonsum machen. Und ich denke, dass, was ihr eben angesprochen hast, das Thema Regeln und Vereinbarung ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber letztendlich gehört der Umgang mit Medien, so Stefan, wie du das gesagt hast, das wächst ja im Alter mit. Ja, also und genauso muss auch die Kompetenz der Kinder dabei mitwachsen. Es muss ja auch darum gehen, dass Kinder sich eigenständig und sicher im Netz und in ihrer Mediennutzung bewegen. Also es stand heute ein großer Artikel in der Zeitung im GT über die Zunahme von kinderpornografischen Aktionen. Ja, auch das sind Punkte, die Gefährdungen sind, die Kinder selber ausüben, aber denen sie auch ausgesetzt sind. Und all das sind Themen, mit denen Eltern zu uns kommen, also in dieser ganzen breiten Palette.
Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen drauf schauen, so Vereinbarungen, die da zwischen Eltern und Kindern getroffen werden kann. Wir haben es ja vorhin auch schon mal so ein bisschen angesprochen. Wenn du das machst, dann ist das und das möglich oder wie auch immer. Also diese Deals, inwiefern ergeben die wirklich einen Sinn oder muss man da als Elternteil dann schon so ein bisschen, ja, klarer Kante zeigen, damit es dann halt auch so befolgt wird?
Ja, das ist schon wichtig. Also ich glaube, es sollte zu Beginn, wenn ein Kind mit Medien in Kontakt kommt, sollten bestimmte Grundregeln auch geklärt werden. Also zum Beispiel, wann sind freie Zeiten, wann sozusagen ist dieses Ding noch bei dir und wann ist es nicht bei dir? Wann bis zu einem bestimmten Alter, finde ich, ist es auch wichtig, dass Eltern auch reingucken dürfen. Also so dieses Thema wachsame Sorge ist, glaube ich, auch schon wichtig, um Kinder an einen guten Zugang heranzuführen. Also ich persönlich finde jetzt am spannendsten wirklich dieses Alter zwischen 10 und 14. Also bis 10 sind Kinder noch, sagen wir mal, bereit, elterliche Regeln zu akzeptieren. Ab 14 ist eigentlich, muss man seinen Job gemacht haben. Also dann sozusagen, dann machen die ihr Ding und dann ist es gut, wenn man als Vertrauensperson da ist. Ja. Und die wichtigste Zeit ist eigentlich die Zeit, in der sie einerseits schon in Richtung Autonomie streben und ihre eigenen Bereiche haben wollen, aber vieles noch nicht voraussehen können und auch unheimliche Lust am Risiko haben, auch eine unheimliche Bereitschaft, allen möglichen Blödsinn und Quatsch zu machen und auch unheimlich verletzlich sind in der Zeit. Deshalb denke ich, also es ist gut, wenn Eltern sozusagen bis zum 10. Lebensjahr ein paar richtig gute Flöcke eingesetzt haben, wo man weiß, okay, die haben sozusagen ihren Weg gefunden, in Medien hineinzugehen. Und dann wird es nochmal richtig stormy. Ja? Und da gibt es auch Punkte, wo Eltern einfach Schutz und Intervention geben müssen. Ja, und deshalb glaube ich, dass sie in dem Bereich, ja, das ist, wie man Zähneputzen lernt, wie man Fahrradfahren lernt, wie man alle möglichen anderen Sachen lernt, so lernt man eben auch Medien. Das ist nicht mit einem Mal passiert. Und wenn Eltern zu uns kommen, dann haben die so ein Gefühl, ich möchte so einen gordischen Knoten durchschlagen, aber ich sage immer, es ist ein Marathon. Also es ist eine Langzeitaufgabe und es ist wichtig, da eine konstante, klare Haltung zu zeigen und nicht die Nerven zu verlieren. Und dazu brauchen Eltern manchmal einfach andere Erwachsene, um sich da zu stärken.
Und da gibt es ja jetzt verschiedene Wege im Prinzip, wie diese Medienzeiten auch festgesetzt werden können, wie sie vereinbart werden können. Und da würde mich mal jetzt interessieren, was meint ihr denn? Reicht es einfach so eine mündliche Abmachung, Handschlag zwischen Eltern und Kind ab einem bestimmten Alter, so machen wir es? Oder wäre es vielleicht doch eher sinnvoll, das Ganze nochmal schriftlich festzuhalten, damit es auch nochmal nachgelesen werden kann? Und damit man was Schriftliches halt in der Hand hat, ist ja bei Verträgen generell meistens vielleicht nicht ganz verkehrt.
Ja, das kann man vielleicht sowohl als auch machen. Also es gibt zum Beispiel auch bei auf der Seite clicksafe.de so einen Mediennutzungsvertrag, wo man sich verschiedene Punkte auch sozusagen rauskopieren kann und in einen Vertrag reinpacken kann. Und da kann man auch mit dem Kind mal zusammen schauen, was dann einfach sozusagen für wichtig ist. Und allein indem man schon diesen Vertrag aufsetzt und sich so verschiedene Blöcke so zusammensetzt, kann man ja auch über andere Sachen einfach sprechen und aber auch als Eltern sagen, warum einem das wichtig ist. Warum man nicht möchte, dass sie mit fremden Menschen einfach dann zum Beispiel da jetzt das Internet Kontakt aufnehmen. Oder warum man nicht möchte, dass sie einfach ihre persönlichen Daten vielleicht dann auch bekannt geben. Das sind ja auch immer gute Möglichkeiten, auch darüber ins Gespräch zu kommen. Und ich erlebe das immer oft, dass Eltern einfach gar nicht so das Interesse daran haben, an dem, was so ihre Kinder so einfach so auch dann so machen, weil so Snapchat und Instagram, das ist einfach so nicht unsere Welt, da sind wir nicht mit aufgewachsen, aber es ist doch immer ganz gut, sich auch von dem Kind auch mal vielleicht das erklären zu lassen, wie was funktioniert und auch zu begreifen, was auch sozusagen den Reiz oder die Faszination daran halt auch ausmacht. Und wenn man das versteht, dann kann man auch das Kind besser verstehen und das Kind kann vielleicht auch uns besser verstehen, wenn wir auch ihm vielleicht auch erklären, warum es wichtig ist, gewisse Regeln zu haben, wie zum Beispiel, ne, bringen wir ihn ja auch bei, dass man mal rot nicht über die Straße gehen darf. Das kann man natürlich machen und es passiert mal nichts, aber letztendlich sollte man doch die Verkehrsregeln beachten, weil es einfach auch ein Stück weit Sicherheit gibt. Und so muss man halt dann auch auf eine andere Art und Weise mit den Kindern auch Regeln vereinbaren. Und da kann so ein Mediennutzungsvertrag aber auch dabei helfen. Aber grundsätzlich ist es gut, immer über diese Themen auch ins Gespräch zu kommen. Ich hatte so für mich bei meiner Familie immer den Vorteil, wenn irgendwas war, irgendein Elternabend, dann habe ich immer die Kinder gefragt nochmal über ihre Medien, was dann da gerade so läuft, was gerade so der Lieblings dies und das ist. Und dann kam ich halt da auch sozusagen immer gut ins Gespräch. Und das war für mich einfach so ganz hilfreich, da einfach auch in ihre Welt einzublicken und so und uns einander auch auszutauschen und zu gucken, dass wir voneinander halt auch lernen.
Also in dem Medienvertrag dann sozusagen festlegen, die bestimmten Medien, die benutzt werden dürfen, wofür die benutzt werden dürfen.
Sozusagen. Ja, in dem Fall mehr so auch so allgemeine Dinge, so von wegen, dass man auch gewisse vielleicht auch Zeiten festlegt oder auch so eine Sozialkompetenz auch sozusagen mit auf den Weg gibt, dass man sagt, ne, bitte teile nicht einfach irgendwelche Bilder, ohne jemand anders gefragt zu haben oder beleidige halt keinen, weil das ja auch eine Straftat halt ist. Also auch so eine Sozialkompetenz mit auf den Weg zu geben, weil dieses technische Know-how, das erlernen die schon meistens in ihrer Peer Group untereinander, werden da so Tricks und Tipps ausgetauscht und das haben die manchmal besser drauf als wir. Aber ich denke, es ist aber auch gut, so soziale Skills einfach auch dann miteinander halt auch auszutauschen.
Da wäre ja so der Medienvertrag die eine Möglichkeit sozusagen. Was haltet ihr denn von dieser Idee Mediengutscheine? Vera, du hast ja vorhin schon gesagt, dass man manchmal gar nicht so richtig abgrenzen kann, wo beginnt denn jetzt eigentlich so eine Bildschirmzeit beziehungsweise eine Mediennutzungszeit. Mediengutscheine, sind die in so einem Zusammenhang sinnvoll?
Also ein Gutschein wäre ja dann sozusagen, ich bekomme eine Belohnung dafür, dass ich bestimmte Dinge getan habe. Also ich muss mir ein Privileg erarbeiten, dann bekomme ich einen Gutschein, so würde ich jetzt einen Mediengutschein verstehen. Ich vermute mal, dass der Alltag vieler Familien doch eher so ist, so wie Stefan das beschrieben hat, dass es für beide Seiten gut ist, wenn man, also Vertrag bedeutet ja, beide Seiten haben eine Sicherheit. Ja, ein Vertrag funktioniert ja immer dann, wenn beide Seiten bereit sind, sich daran zu halten. Und bei einem Vertrag heißt es, ich kann mich darauf verlassen, dass mir das zusteht. Ich bin aber auch bereit, dir das zuzusichern. Da kann man nicht mal so willkürlich sagen, ich drehe dir mal den Hahn ab. Ja, das finde ich den Vorteil an den Verträgen. Diese Mediengutscheine, habe ich, muss ich sagen, wenig Erfahrung mit, habe ich irgendwie wenig bisher gehört oder eingesetzt. Ich glaube, dass es grundsätzlich Kinder natürlich eher reizt, ich gehe auf etwas hin, als mir wird etwas weggenommen. Also insofern ist ein Gutschein natürlich immer eine Motivation.
Und wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, natürlich zum einen der Punkt, Medienzeiten so ein bisschen im Blick zu behalten. Wie kann Eltern das denn gelingen? Weil die sind ja häufig selbst berufstätig, haben dann vielleicht auch noch irgendwie ein Familienmitglied zu pflegen oder ja, müssen sich noch um den Haushalt kümmern und irgendwann wollen sie ja auch mal sich ein bisschen zurücklehnen und dann nicht ständig dem Kind wahrscheinlich über die Schulter gucken. Also wie können Eltern das denn überhaupt hinbekommen, da den Überblick zu behalten?
Ja, das habe ich bei mir auch halt festgestellt, dass es aber auch schwierig ist, da den Überblick zu behalten. Und gerade bei ne, ganz vielen Kindern oder ich erlebe es auch bei anderen Eltern, wo einfach die Altersspanne auch sehr groß ist, wo im Prinzip aber auch junge Kinder sind, ältere Kinder und der Ältere natürlich schon Sachen gucken darf, die für das Jüngere halt nicht so geeignet ist. Da denke ich, ist es auch gut, wenn man sich auch einen gewissen technischen Medienschutz auch mit zu Hilfe oder zu Rate zieht. Und gerade bei jüngeren Kindern, also wenn wir auch von kleineren Kindern sprechen, so im Kita- oder Grundschulalter so ungefähr, die vielleicht noch nicht so diese Kompetenz haben oder auch noch sehr naiv auch da rangehen, dass man da auch gewisse Sachen einfach auch sperrt oder einfach auch ein, technische Voraussetzungen schafft, dass es einfach nicht möglich ist, sich alles anzugucken oder nur zu bestimmten Zeiten oder nur bestimmte Inhalte. Da gibt es auch, ich habe ja in der Videobeschreibung bei den Infos unten, habe ich ja eine Linkliste mal zusammengestellt und ganz unten gibt es so eine Seite, die heißt kinder-mediensicher.de, wo man sich auch als Eltern nochmal so eine Anleitung bekommen kann, wie kann ich im Prinzip meine Playstation, mein Netflix-Account, meinen Computer sozusagen einfach auch einstellen, einrichten, dass einfach auch gewisse Sachen nur mit Elternkennwort einfach auch funktionieren oder keine Kosten fallen oder keine Kosten entstehen durch Kostenfallen oder so. Das macht natürlich Mühe, das macht ein bisschen Arbeit, sich das durchzuarbeiten und auch für jedes Gerät einzustellen.
Aber es schont hinterher den Geldbeutel.
Ja, schon den Geldbeutel, schon die Nerven. Zum Beispiel bei uns hatten wir das so, dass wir die Probleme hatten, es war so um 20 Uhr dann die Schlafenszeit angesagt und dann haben die um 20 Uhr immer noch Computer gespielt und dann, naja gut, findet man auch da kein Ende und ist ja auch verständlich, macht ja auch Spaß. Und dann habe ich irgendwann die Nutzungszeit des Computers so eingestellt, dass sie ihn als Beispiel 2 Stunden am Tag nutzen durften in der Zeit von 16 bis 20 Uhr. So, und dann hat der Computer irgendwann gesagt, so 7:45, so in 15 Minuten fahre ich runter. Bitte, liebe Kinder, denkt dran, speichert noch eure Ergebnisse, weil in 15 Minuten geht die Kiste hier aus. Und das hat für uns als Familie eine große Entspannung gebracht, weil ich wusste, wenn ich dann hochgehe, zum ins Bett bringe so ungefähr, dann ist die Kiste auch aus und es hat einfach ganz viel Stress auch genommen. Das kann man bis zu einem gewissen Alter machen. Irgendwann muss man auch dann zu dieser Eigenverantwortung auch einüben und auch mit den Kindern darüber überreden. Könnte ich jetzt beim 14-Jährigen nicht mehr machen, aber damals hat es uns einfach auch ein Stück weit geholfen, so ein bisschen ja einfach auch den Stress aber auch zu nehmen.
Und hilft es da vielleicht auch, wenn man sagt, dass die Endgeräte, die genutzt werden, dann auch einen festen Standort haben? Also häufig ist es ja der Fall, dass Kinder schon einen Fernseher in ihrem Zimmer haben und dann hat man vielleicht auch ein bisschen weniger so den Überblick, weil man dann halt nicht ständig im Kinderzimmer ist und die eben vielleicht auch mal heimlich einschalten.
Ja.
Also ja, wie sieht es da aus?
Also ich denke schon, man muss Kinder ein Stück weit auch, auch schützen und natürlich sie auch darauf vorbereiten, dass sie auch vielleicht mal sie drastische Inhalte auch erreichen werden. Das kann man gar nicht verhindern. Man ist ja im Offline-Leben auch nicht immer ständig dabei und das ist im Online-Leben natürlich auch nicht möglich. Aber da kann ich vielleicht so gewisse Voreinstellungen halt nehmen, dass sie vielleicht nicht sozusagen das ganze Bandbreite an Programmen zur Verfügung haben, sondern eine gewisse. Und gerade bei jüngeren Kindern ist es einfach gut, wenn diese Geräte einfach auch, wenn sie einfach auch in Reichweite und Rufweite der Eltern sind. Dass wenn irgendwas komisch vorkommen kann, und das kann manchmal auch schon bei einem Kind irgendein ein Krümelmonster sein, so ungefähr, was ihnen einfach Angst macht, und dass sie einfach dann auch sich vertrauensvoll zu den Eltern wenden können und die dann nicht mit Medienverbot reagieren, sondern einfach sagen, okay, das einfach erklären dem Kind, was da gerade passiert ist. Und einfach so dieses Aufwachsen mit Medien einfach auch dann als was ganz Natürliches ist. Und man wird immer wieder auch mal Sachen sehen, die nicht für sein Alter geeignet sind. Das kann man gar nicht irgendwie auch verhindern. Aber wichtig ist immer, dass die Kinder dann wissen, ich darf zu meinen Eltern kommen und die helfen mir, unterstützen mir dann dabei. Und zu denen kann ich kommen, denen alles sagen.
Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen mehr als die Hälfte von unserem heutigen Medientalk wieder sozusagen vorbei und immer noch an die Zuschauer da draußen. Ihr könnt uns natürlich gerne auch eure Fragen schicken zu dem Thema Kampf um Bildschirmzeiten, die Eltern und Kinder die Nerven behalten. Wir haben heute zwei tolle Experten, die da auf jeden Fall viel zu sagen können. Und also schreibt die Fragen, die ihr habt, gerne bei uns hier in die Kommentare und wir gucken dann, dass wir das nochmal aufgreifen. Ja, und wir haben ja jetzt schon so ein bisschen angesprochen, wo Regeln festgelegt werden, muss natürlich auch so ein bisschen kontrolliert werden, dass die dann eingehalten werden. Und was jetzt da nochmal interessant wäre, wie diese Konsequenzen denn überhaupt aussehen könnten. Beziehungsweise, wie schaffe ich es denn als Elternteil, da auch wirklich konsequent zu bleiben und nicht doch irgendwann einzuknicken und nachzugeben, weil ich einfach meine Ruhe haben möchte. Vera, hast du da einen Tipp?
Also zum einen glaube ich, es ist gut, relativ schnell und mit Konsequenzen zu reagieren, aber die nicht endlos zu machen. Also sowas wie eine kurze Konsequenz wäre für mich zum Beispiel, du hast für den nächsten Tag deine Medienzeiten aufgrund dieses Verhaltens verwirkt. Ja? So diese eine Woche, so da sagen bei jüngeren Eltern manchmal Eltern, ja, das war so eine schöne Woche. Nur wenn dann danach das andere wieder anfängt, hilft es nichts. Also ich würde eher raten zu schnellen und kurzen Konsequenzen. Ja, wenn es wirklich um das Thema Medieneinschränkung und Medienverbot geht. Weil zum einen sozusagen muss diese Erfahrung, ich kann mich dran halten, ist ja eigentlich die gemacht werden soll. Ja? Also ich halte mich dran und es klappt. Und gut, wenn das dann zweimal hintereinander wieder nicht geklappt hat, dann kann man auch zu einer längeren Konsequenz greifen. Ja, aber sofort sozusagen diese radikalen und sehr ausufernden Lösungen, die sind häufig nicht haltbar auf die Länge. Ja, also meistens, weil die Eltern sich dann auch nicht einig sind über die Konsequenzen. Also die Konsequenzen werden häufig so im Streit ausgesprochen. Der eine sagt so, der andere sagt so. Und gerade so dieser Moment, nochmal innezuhalten, nochmal zu überlegen, wie können wir als Team vorgehen. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wir haben sehr viele Eltern, die zu uns kommen, die auch getrennt sind. Ja, auch das ist eine Sache, die dann dazu führt, dass Dinge wieder ausgehebelt werden. Und also lieber gut überlegt, ja, gemeinsam, schnell und, sagen wir mal, kurzfristig.
Das heißt, am besten schon vorab festlegen, wenn die Regeln nicht eingehalten werden, dann folgt die und die Konsequenz und dem Kind das dann auch so kommunizieren.
Genau.
Dass es schon vorher Bescheid weiß.
Ja, man erklärt einem Kind ja auch die Verkehrsregeln vorher. Von daher sozusagen sind Medienregeln halt auch was man vorher absprechen sollte, bevor das Smartphone da ist oder ja, genau. Aber auch welche Konsequenzen wann passieren können und sich darüber miteinander einigen.
Und dass die halt verhältnismäßig aussehen, sozusagen.
Genau.
Ja, und ich finde auch mal, dass sie so logisch sein sollten. Ach so, ne? Du hast jetzt heute einfach eine Stunde länger gespielt als gedacht, also hast du morgen eine Stunde weniger. So, das, ne, ist im plausiblen Zusammenhang und kann man, glaube ich, auch so ganz gut auch ja, verkaufen und vertreten und auch als Kind akzeptieren.
Und Vera, du hast jetzt gerade schon davon gesprochen, Eltern als Team, manchmal haben die ja unterschiedliche Ansichten. Wenn es jetzt zum Beispiel zwei Eltern gibt, zwei Elternteile, die vielleicht auch getrennt leben und die einfach nicht auf einen grünen Zweig miteinander kommen, was würdest du in so einem Fall raten?
Also meistens raten wir immer, kommen Sie doch einfach mal bei uns vorbei. Also man hat kurze Wartezeiten von 2 Wochen und kann das hier oft relativ schnell schaffen, neue Lösungen zu finden. Es gibt so typische Kommunikationskiller, die in solchen Situationen dann zwischen Elternpaaren, also auch sozusagen noch weiter als Paar lebenden Menschen, dann greifen, wie du sagst ja immer und nie machst du und also ich weiß ja, also so vorauseilende Kommunikation, wo der andere schon denkt, da höre ich doch gar nicht mehr hin. Ja, also gerade wenn Eltern merken, sie finden keine Einigung, gerade wegen dieser, ich sag's jetzt mal, Kommunikationskiller, dann sollten sie sich möglichst schnell einfach Hilfe holen. Aber man weiß ja auch, also wie man den anderen lahmlegt, das hilft dann in der Regel eigentlich nichts.
Ja. Wir wollen noch mal so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, auf die Quantität versus die Qualität von Medienzeiten. Wir haben ja auch schon so ein bisschen angerissen gehabt vorhin, dass man den Alltag des Kindes ja vielleicht mit anderen Aktivitäten zum Beispiel auch füllen könnte. Vera, das hattest du vorhin gesagt, zum Beispiel zu gucken, was hat das Kind denn früher gerne gemacht, bevor es dann zum Beispiel ständig am Smartphone oder an der Konsole gesessen hat oder am Computer. Und inwiefern ist es denn sinnvoll, dann als Elternteil zu sagen, so, ich schicke dich jetzt mal wieder da zum Sport hin, keine Widerrede und das machst du jetzt.
Also ich glaube, manchmal, das wissen alle Eltern auch, manchmal muss man halt der Böse sein und muss auch Dinge übernehmen, die erstmal nicht schmecken und da ein bisschen Ausdauer zeigen und zumindest Dinge einmal probieren lassen. Und dann haben Eltern manchmal, wenn sie sich dann getraut haben, so böse zu sein, enorme Effekte und sind da sehr glücklich mit. Ja. Gut, wir haben jetzt viele Einschränkungen gehabt, wo die Kinder von sich aus auch einfach froh waren. Ich kann mal wieder zu einem Sportverein oder kann bestimmte Dinge machen. Glaube ich, da gab es auch noch so einen anderen Verstärkereffekt. Also meine Erfahrung ist, Eltern müssen sich auch trauen, dass sie mal eine Zeit lang die Bösen sind und das auch aushalten.
Ja.
Und abgesehen davon, wie lassen sich vielleicht auch Kinder und Jugendliche dazu motivieren, sowieso das Smartphone oder die anderen Endgeräte einfach mal beiseite zu legen und sich dann zum Beispiel wieder dem sozialen Kontakt in analoger Form von Angesicht zu Angesicht zu widmen?
Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass Eltern diese anderen Medien nicht zu sehr verteufeln, also dass sie so ein Stück aus diesem Schwarz-Weiß-Bild rauskommen. Also wenn das das Böse ist und das Schlechte, dann muss man das als Kind einfach verteidigen. Da muss man einfach nur dafür sein. Ja, und also wenn so die Haltung da ist, das eine ist gut, aber das andere ist auch gut, dann macht das Ganze schon ein bisschen leichter.
Und so ein Smartphone gehört ja auch bei so einem Jugendlichen oder ne, Quartieren auch zu meiner Lebenswelt auch mit dazu. Also das ist ja auch was, wenn ich sozusagen auch unterwegs bin, mich mit Freunden halt treffe, ist das Ding ja trotzdem mit dabei und dann ne, mache ich halt ein Foto und ne, ja, teile halt das dann oder ne, poste etwas in meine Story und ne, treffe mich irgendwo mit Freunden zu einem Fotoshooting oder mache irgendeine andere TikTok-Story halt oder mache abends was nach und lade das dann hoch. Also das ist ja auch sozusagen das Medien einfach zu dem, ja, einfach so mit zur Normalität einfach zugehören. Das ist, man kann nicht mehr jetzt so diesem, von diesem Online-Offline-Leben, sondern das ist einfach, das ist deren Leben, dieses Online. Das ist so anders als wie wir noch aufgewachsen sind, da gab es das alles noch nicht, aber heute ist es halt eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Lebenswelt. Das muss man auch noch ein Stück weit mit berücksichtigen.
Da spielt ja auch so ein bisschen mit eine Rolle später, dass man halt diese Kompetenzen einfach beherrscht, wenn man auch in einen Beruf reingehen möchte, weil man dann halt gewisse Voraussetzungen mitbringen muss.
Also ich glaube, ja.
Nee, sag ruhig.
Stefan, du hast das ganz zu Anfang gesagt, also ja, manchmal ist es auch einfach gut, man lässt sich Dinge zeigen von Kindern oder ja. Manchmal sozusagen kann man selber denen ja auch Dinge zeigen. Also ja. Ich glaube, wenn man so ein wohlwollendes Interesse an dieser Welt in den Medien zeigt, dann ist es auch leichter, die Welt außerhalb der Medien wieder als was Wertvolles auch beschreiben zu können. Ich glaube, das wissen Kinder auch.
Ja. Und mir werfen meine Kinder immer vor, du machst es ja nur, damit du damit Geld verdienen kannst.
Ja, ja, genau. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen drüber gesprochen, über diese Bildschirmzeiten, Medienzeiten. Wie sinnvoll ist es denn da zum Beispiel auch zu sagen, ich orientiere das auch mal so an den Inhalten. Also zum Beispiel, dass ich festlege, okay, wenn jetzt Lernsoftware genutzt wird, wenn Wissenssendungen geschaut werden, dass dafür mehr Medienzeit erlaubt ist, als jetzt für Unterhaltungsmedien, wie zum Beispiel Musik, Serien schauen, Spiele spielen.
Das ist natürlich klar, wenn ich am Wochenende einen Familienfilm halt gucke und der geht dann 1,5 Stunden, dann kann ich nicht sagen, du hast aber nur 1/2 Stunde Bildschirmzeit, du musst nach 1/2 Stunde jetzt gehen. Ne? Das sind einfach dann auch Zeit, das ist dann auch so Family Time, die man auch dann zusammen hat, das ist nochmal was anderes halt. Oder wenn ich auch Sachen für die Schule mache, das kann ich nicht auf die Bildschirmzeit anrichten. Das würde auch keiner was für die Schule machen. Also das würde nicht funktionieren. Ne? Das muss man schon dann differenzieren.
Also wenn ihr euch so entscheiden müsstet, was wäre denn eigentlich so wichtiger? Die Dauer der Mediennutzung oder dann doch, wofür sie genutzt wird, die Zeit?
Also man freut sich immer, wenn sie das gute Programm gucken, ne? So diese Wissenssendung, Wissen macht A oder Sendung mit der Maus oder sowas. Ne? Klar, aber auch das kann man natürlich dann nicht irgendwie dann, dann 3 Stunden irgendwie am Tag irgendwie machen. Das ist halt... ja, natürlich auch wieder abhängig von dem Kind, von der Entwicklung. Und wenn es vielleicht den ganzen Tag irgendwie regnet, sagt man, okay, gut, dann machst du halt heute, dafür machst du morgen dann halt nichts. Das kann man ja auch dann individuell vereinbaren. Also das ist immer schwierig, das auch dann so ganz strikt irgendwie auch zu handeln. Da muss man auch so ein gewisses Gefühl vorkriegen, dass es nicht too much ist, dass es nicht zu viel ist. Na klar, jüngere Kinder halt weniger, bei älteren Kindern, da kann man auch schon mal von Zeitkontingenten sprechen, dass man sagt, so, du hast einfach dann jetzt irgendwie beim 14-Jährigen 14 Stunden in der Woche, die kannst du dir einteilen, wie du willst so ungefähr, und dann macht er vielleicht in der Woche halt gar nichts, aber am Wochenende wird dann halt irgendwie dann 5 Stunden halt dann irgendwas gezockt am Tag. Ne?
Ein Punkt, den du ja vorhin auch schon angesprochen hast, war ja, dass man auch so mit den Kindern auf jeden Fall kommuniziert, dass man guckt, dass man so eine Vertrauensbasis schafft, dass sie halt auch auf einen zukommen, wenn sie zum Beispiel was Verstörendes sehen. Ab welchem Alter sollte man denn überhaupt anfangen, als Elternteil die Kinder auch dafür zu sensibilisieren, dass es neben den Chancen von diesen ganzen Medien da auch Risiken gibt und wie die aussehen?
Ja, ich erlebe das immer so auf Elternabenden, so dass so, so ab der 4. Klasse oder spätestens zur weiterführenden Schule haben die alle ein Smartphone irgendwie dann in der Schultüte. Und oft werde ich auch mal gefragt, ab wann darf denn mein Kind ein Smartphone haben? Und da reagiere ich immer ganz gerne mit einer Gegenfrage drauf, dass ich sage, ja, ab wann darf denn das Kind am Verkehr teilnehmen? Oder ab wann darf es dann sozusagen Fahrrad fahren oder ins Schwimmerbecken? So. Und da ist die Antwort natürlich ganz klar, ja, wenn es schwimmen kann oder ja, wenn es Fahrrad fahren kann. Und da sage ich, ja klar, und so ist es genauso auch mit dem Smartphone. Wenn es damit umgehen kann, einfach diese, nicht nur die Chancen, sondern auch die Risiken halt weiß, dann können sie dem Kind auch ein Smartphone geben. Und ja, das ist Arbeit, es ist einfach nicht nur hingegeben und ich habe meine Ruhe, sondern ich muss auch dann ein Stück weit dafür Sorge tragen, dass eventueller Schutz drauf ist oder ich einfach auch das Kind dafür sensibilisiere, was ihnen auch damit auch begegnen kann. Und es immer wieder darum bitten, auch dann zu mir zu kommen und auch dann, dass wir darüber halt auch sprechen, gucken, wie kann man sowas denn zukünftig vielleicht dann umgehen oder eine Idee entwickeln, was man hätte besser oder anders machen können.
wie lässt sich denn da am besten wirklich so diese Medienkompetenz dann vermitteln? Also und dieses Vertrauen schaffen? Also wie schaffe ich es denn da, dass ich mein Kind dann auch nicht irgendwie verprelle, wenn ich so bestimmte Vorgaben mache?
Ich hatte immer den Vorteil, ich habe immer so von Beispielen auch von Elternabenden so erzählt und habe dann sozusagen mit meinen Kindern die Diskussion einfach gesucht. Das Ganze kann man natürlich auch machen mit Sachen, die in der Zeitung stehen. Ne? Von wegen 14-Jährige verschickt Nacktfoto an irgendeinen Fremden. So, kann man natürlich auch zum Anlass nehmen, um einfach darüber mit seinen Kindern, Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Also, was hättet ihr denn da gemacht so ungefähr? Oder wie hättet ihr euch denn da verhalten? Ne? Oder bei uns in Hildesheim war es vor einigen Jahren so, dass so 10-Jährige über Minecraft gespielt haben. Und sich dann so Pädophile damit eingeklingt haben und dann, die Jungs halt so, dusselig waren, ihre Telefonnummer rausgegeben haben und dann sozusagen mit den Pädophilen dann einfach über WhatsApp in Kontakt getreten sind. Und die Eltern das erst ein, zwei Tage später herausgefunden haben, dass da was schiefläuft. Das sind immer so Beispiele, die kann man aber auch gut anbringen, um sie einfach mal auch am Essenstisch oder auch irgendwo mal zu diskutieren und so darüber auch dann ins Gespräch zu kommen und dann halt auch so, gewisse Kompetenzen auch dann weiterzugeben und dass die Kinder einfach dann daraus auch was lernen halt, weil es ist ja auch was interessiert, der Umgang damit. Sie wollen das ja auch irgendwie ein Stück weit wissen, wie das einfach auch geht. Und klar, es steht das Spielen oder andere Sachen im Vordergrund, aber die anderen Sachen sind ja auch wichtig, dass man auch sich vor, drastischen oder auch jugendgefährdenden Inhalten auch ein Stück weit schützt oder auch weiß, sich dagegen zu wehren.
Vera, wie ist das denn bei dir, wenn du jetzt sozusagen eine Familie in der Beratung hast und es da auch um Bildschirmzeiten geht, inwiefern erfährst du denn dann später, nachdem sie bei dir im Beratungsgespräch waren, auch nochmal so eine Rückmeldung, ob sich danach tatsächlich etwas verbessert hat?
Die Familien bleiben in der Regel so lange, bis das Problem wirklich so gelöst ist, dass alle damit zufrieden sind. Und wir haben jetzt nicht so eng getaktete Gespräche. Da können manchmal auch 3-4 Wochen dazwischen sein. Das heißt, wir begleiten die Familie so lange, bis alle sagen, jetzt ist es okay. Ja, und das kann sich manchmal über 2-3 Monate, auch mal über ein halbes Jahr, auch mal über ein Jahr ziehen. Insofern kriegen wir das in der Regel mit, ob sich die Dinge dann wirklich verbessert haben. Und genau, manchmal tauchen dann nochmal ganz neue Themen auf. Das, was ich nochmal zu dem, zu dieser wachsamen Sorge sagen würde, also in dem Zeitungsartikel heute stand nochmal dran, dass gerade bei sexuellen Inhalten Kinder sehr selten sich eigentlich selber Hilfe holen, weil das extrem schambesetzt ist. Und ich glaube, da ist wirklich, also für mich nochmal so dieses Alter zwischen 10 und 14, da würde ich, glaube ich, als Mutter, als Vater mein Auge da einfach wachsam drauf haben. Ja, und auch das Okay vom Kind haben, du, ich muss dich da begleiten, einfach mit dem Hintergrund da auch einen Schutz anzubieten. Also ich glaube, da kommen Kinder relativ selten von sich aus mit. Und das ist auch die Erfahrung, die wir aus den Beratungsgesprächen haben, dass es eher über andere Dinge irgendwie herausgekommen ist und die Kinder selten selber kommen.
Und wie erlebst du es, wie dann sozusagen diese Vertrauensbasis geschaffen wird? Also gelingt das schnell? Ist das auch häufig mit Problemen behaftet?
Das hängt sehr von der ganzen familiären Situation ab. Also wenn viele Ressourcen da sind, wie ich vorhin gesagt habe, wenn das eher, sagen wir mal, ein Einbruch ist, der zu einer bestimmten Zeit passiert und man weiß, man hat viele gute Zeiten miteinander, wo es viele Fähigkeiten vom Kind gibt, dann kann das schnell gehen. Ich glaube, so riskantes Verhalten und irgendwas Blödes machen, das gehört irgendwie zu der Zeit mit dazu. Ja, also auch Kontakt mit der Polizei kann was sein, was man im Risikoverhalten dann einfach mal erlebt. Ja, und dann kriegt man mal eine Ansprache und dann ist okay. Ja, also bei meinem Sohn war es nicht das blöden Handybilder, sondern der Mercedes-Stern, der dann irgendwie mal angeknackt wurde. Und dann war aber klar, okay, das war eine Erfahrung, das habe ich jetzt verstanden. Das macht sozusagen eine ordentliche Wirkung bei den Erwachsenen und ja, dann ändert sich was. Ja, also
aus Erfahrung lernen, wie mit der Hand auf der heißen Herdplatte sozusagen.
Genau.
Dass man es manchmal, hast du Stefan ja vorhin auch schon gesagt, dass man einfach manchmal Erfahrungen machen muss, um dann daraus zu lernen und ja, so auch so ein bisschen diese Medienkompetenz im Prinzip dann zu entwickeln und so ein bisschen das zu verstehen. Und du hast ja auch schon angesprochen, mit Fotos machen, so ein bisschen Datenschutz, Urheberrechte, dass Eltern das vielleicht auch nochmal so ein bisschen ihren Kindern gegenüber ansprechen könnten, damit da nicht irgendwann Post ins Haus flattert und dann doch ein bisschen eine hohe Rechnung da zu begleichen ist. Genau. Und dann natürlich auch noch so ein bisschen, ich will es jetzt nicht zu weit rausziehen sozusagen, aber ein Thema, was ja momentan auch immer wieder aktuell ist, so der Umgang mit Fake News, was es da natürlich auch im Internet gibt, dass man da halt auch nochmal als Elternteil wahrscheinlich nochmal ein bisschen hilft, das zu unterscheiden, so ein bisschen Quellenkritik da vielleicht auch zu betreiben.
Ja. Ja. Was bei uns in Hildesheim noch so relevant war, war an einigen Schulen, dass so Kipo-Sticker verschickt worden sind. Kipo steht so für Kinderpornografie. Oder auch so verfassungsfeindliche Symbole. Und das war einfach den Kindern gar nicht bewusst. Und auch ich selbst kannte gar nicht alle Symbole, die da auch sozusagen rumgegangen sind. Und das ist auch vielen einfach nicht bewusst, dass das aber auch sozusagen Straftaten auch darstellen. Oder dass ich, wenn ich irgend so ein Gafferfoto mache oder irgendwie mein Freund hängt da irgendwie, muss ich auf der Rutsche übergeben nach irgendeiner Party so ungefähr und ich mache da ein Foto von, es ist eine Person, eine hilflose Person. Und da darf ich auch nicht einfach ein Foto von machen, sondern mache mich einfach damit strafbar. Und das sind so Sachen, die wissen Jugendliche oft gar nicht. Und da bin ich halt auch zum Beispiel in Cybermobbing-Projekten auch unterwegs in Schulen, um einfach auch darüber zu sensibilisieren, dass das auch Straftaten auch sind und wie man auch dann da sich richtig verhält. Und das ist einfach ein Prozess einfach. Das müssen aber auch Kinder lernen und Eltern müssen auch sowas lernen. Das ist uns einfach nicht in die Wiege gelegt. Wir sind einfach so zum ganzen Medien nicht so aufgewachsen. Uns hat es keiner beigebracht von den Eltern. Aber wir müssen es uns unseren Kindern jetzt weitergeben und da,
sozusagen mitwachsen mit der
Technik. Ja, da müssen wir mal mitwachsen. Das, hätte ich mich jetzt beruflich nicht dafür interessiert, würde ich wahrscheinlich genauso da meine Schwierigkeiten haben, mich in diese digitale Welt der Kinder und Jugendlichen einzufinden. Aber letztendlich müssen wir damit uns beschäftigen, eine Position dazu entwickeln, eine Haltung dazu haben und das entsprechend auch dann vor den Kindern vertreten.
Wir sind jetzt schon kurz vor Schluss. Wir haben noch so knapp ein bisschen was über 2 Minuten. Wenn ihr jetzt nochmal so zum Abschluss euren ultimativen Tipp geben könntet an unsere Zuschauer heute, was ist euer ultimativer Tipp, wenn es um den Kampf um Bildschirmzeiten geht und wie Eltern und Kinder die Nerven behalten können? Kurz und kompakt, Vera.
Es ist Langstrecke, also Marathon-Mentalität entwickeln, gute Partner sich holen, die einen dabei unterstützen, immer einen haben, wo man sich mal ausheulen kann, wieder Luft schnappen und dann geht's weiter.
Stefan?
Ich erinnere mich gerne an ein Gespräch mit meinem schon erwachsenen Sohn, der mir auch rückgemeldet hat, dass es einfach damals gut war, dass wir einfach mal so streng waren, auch so gewisse Bildschirmzeiten auch reglementiert haben, weil nachhinein betrachtet, fand er es einfach gut, dass er sich auch dann mehr mit anderen Dingen auch beschäftigt hat. Und so kann ich für mich sagen, okay, hast du doch was richtig gemacht, auch wenn man dann mal so der Böse sein musste. Und das, liebe Eltern, ist manchmal halt so. Und da wünsche ich Ihnen einfach ganz viel Kraft und Erfolg und Durchhaltevermögen. Es ist halt, anstrengend, aber es ist, es lohnt sich auch dann da am Ball zu bleiben.
Also im Prinzip feste Absprachen treffen, über Mediennutzungsvertrag mal nachdenken, konsequent sein, Geduld aber auch dabei haben und auch mal so ein bisschen das eigene Medienverhalten vielleicht so ein bisschen für sich analysieren und da auch dann selber ein bisschen lernen, Vorbild zu sein. Ansonsten halt Unterstützung suchen nochmal und vor allem dann mit dem Kind auch immer im Gespräch bleiben, denn wenn Vertrauen da ist, dann ist ja auch nicht so schnell die Gefahr, dass sich dann die Fronten verhärten. Das ist sozusagen das Fazit unseres heutigen Medientalks und ich bedanke mich recht herzlich heute bei Vera Schreiber, Pädagogin und sie arbeitet bei der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern bei der AWO in Göttingen und beim Hildesheimer Elternmedientrainer Stefan Hollemann. Vielen Dank, dass ihr uns heute mit eurer Expertise geholfen habt und so gute Tipps gegeben habt. Und das war's für heute auch schon wieder mit dem Medientalk. Am 18. Mai, da geht es dann hier wieder weiter. Und dann haben wir als Thema Rechtsextremismus im Netz. Und wie gewohnt gibt es das Ganze dann wieder hier im Livestream auf YouTube zu sehen. Und gerne auch zum Nachschauen, wenn ihr nicht live mit dabei sein könnt. Unter Medientalk Südniedersachsen findet ihr da auf YouTube auch alle bisherigen Medientalks, die wir seit Oktober hier gemacht haben. Da könnt ihr euch also auch ganz gerne nochmal durchklicken. Und ja, außerdem läuft nochmal die Wiederholung von unserem heutigen Medientalk im Stadtradio Göttingen. Und zwar einmal am Freitag schon um 20 Uhr auf der 107,1. Und wer da nicht mithören kann, der hat dann am Montag, dem 25. April, auch nochmal die Gelegenheit, dann direkt nach den Lokalnachrichten, so in etwa gegen 10.05 Uhr, auf dem Stadtradio Göttingen. Und ich bedanke mich fürs Einschalten heute. War schön, dass ihr dabei wart. Und ja, ich wünsche euch erstmal einen schönen Abend. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.
Kampf um Bildschirmzeiten, wie Eltern und Kinder die Nerven behalten. Sie hörten die aktuelle Ausgabe des Göttinger Medientalks. Jennifer Bullard sprach mit Vera Schreiber von der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche der AWO Göttingen und mit dem Hildesheimer Elternmedientrainer Stefan Hollemann. Sie können diese Veranstaltung bei YouTube nachsehen und auf der Homepage beim Stadtradio Göttingen auch nachhören unter stadtradio-göttingen.de. Der nächste Medientalk findet statt am 18. Mai. Bei uns nachhören können Sie ihn dann jeweils am Freitag und am Montag nach der Veranstaltung. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Goos.